Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Commerzbank hat ihre Bestände durchforstet und dabei festgestellt, dass sie wohl ziemlich viele Karteileichen führt. Und viel heißt wirklich viel. Die Bank wurde in großem Umfang fündig und ist auf 1 Million inaktive Kunden gestoßen, die jetzt erst einmal rausgeschmissen wurden. Wobei man sich schon fragt, wie das eigentlich sein kann, dass sich so viele Karteileichen überhaupt ansammeln. Die Commerzbank, sie hat heute ihre umfangreichen Umbaumaßnahmen öffentlich vorgestellt und erläutert, welche Ziele sich die Bank gesetzt hat und wie diese Ziele bewertet werden. Mehr dazu in dieser Sendung. Darüber hinaus haben wir wie jeden Freitag auch heute ein Firmenporträt im Programm. Und im Rahmen dieser Serie läuft ja gerade eine vierteilige Reihe über den Wald. Heute sind wir beim zweiten Teil und stellen einen Forstbetrieb vor. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Doch zunächst kommen wir zur Commerzbank, die wieder einmal ihre Baustellen angehen will und heute nun ihre neue Strategie unter dem Namen Commerzbank 5.0 erläutert hat. Ein Plan, der gestern Abend bereits von den Gremien abgesegnet wurde, nachdem Vorstand und Aufsichtsrat Mittwoch und Donnerstag intensiv darüber beraten haben. Baustellen angehen, neue Strategie entwickeln, das heißt in den meisten Fällen erst einmal, es werden Stellen gestrichen. Das ist auch bei der Commerzbank so, aber das allein reicht schon lange nicht mehr, um im Wettbewerb bestehen zu können. Brigitte Scholtes war für uns bei der Vorstellung von Commerzbank 5.0 dabei.
Jammern gilt nicht. Zu diesem Schluss sind die Manager der Commerzbank gekommen. Auf ein besseres Umfeld hofft sie nicht mehr. Die angedachte Fusion mit der Deutschen Bank ist im Frühjahr nicht zustande gekommen. Deshalb war jetzt eine neue Strategie nötig. Deren Ziel beschrieb Commerzbank-Chef Martin Zielke heute Morgen so.
Wir wollen die Chancen für uns nutzen. Und wir wollen unsere Bank wetterfest und zukunftssicher machen.
Das fällt vor allem wegen der niedrigen Zinsen schwer. Man bereitet zwar Maßnahmen vor, um diesem Umfeld zu begegnen, sagte Finanzvorstand Stefan Engels.
Es wird jedoch etwas dauern, bis diese greifen. Deshalb passen wir unseren Ertragsausblick für 2019 an. Denn das Umfeld wirkt sich insbesondere im Firmenkundengeschäft aus. Deshalb rechnen wir für das Jahr 2019 nicht länger mit höheren bereinigten Erträgen.
Einen Gewinn peilt die Bank für dieses Jahr jedoch an. Auch an der Dividende will sie nicht rütteln. Mittelfristig soll die Eigenkapitalrendite auf gut 4% steigen. Die Eckpunkte der neuen Strategie sind seit einigen Tagen bekannt. Netto 2.300 Stellen werden gestrichen, 200 der 1.000 Filialen geschlossen. 700 Millionen Euro veranschlagt die Commerzbank für Restrukturierungskosten beim Stellenabbau, 150 Millionen für die Filialschließungen. Pläne, die die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi heftig kritisiert. Die Digitalisierung will die Bank vorantreiben, auch das verursacht hohe Kosten. 750 Millionen Euro sollen allein in die IT investiert werden. Deshalb plant die Bank den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an ihrer Ertragsperle, der polnischen M-Bank. Dieser Verkauf dürfte, so hofft die Bank, auch nachhaltig wirken und sie bei den Kapitalkosten entlasten. Und schließlich soll auch die Direktbank-Tochter Comdirect vollständig in den Mutterkonzern eingegliedert werden. Dass deren Kunden nun abwandern, befürchtet Zielke nicht.
Wir rechnen nicht mit signifikanten Abweichungen bei unseren Comdirect-Kunden, weil das Angebot sich nicht verändert, also nicht schlechter wird, sondern eher sich ausweitet und da andere Möglichkeiten dazukommt. Da gibt es eigentlich keine Indikationen, warum das so sein sollte.
Die könnten dann schließlich auch das Filialnetz der Bank nutzen. Die Marke Comdirect solle aber erhalten bleiben. Firmen und Privatkunden mit hohen Einlagen müssen jedoch mit höheren Gebühren rechnen. An die hat die Bank auch jetzt schon individuell die Negativzinsen der EZB weitergegeben. Der Commerzbank-Chef machte aber auch deutlich,
das ist nicht die Einstimmung auf den Abschied vom kostenlosen Girokonto.
Denn das ist wichtig, um weiter neue Kunden zu gewinnen. Ihren Kundenbestand hat sich die Bank jetzt angesehen und 1 Million inaktiver Kunden dabei gefunden, die sie nun hinauswirft. Auch künftig will sie weiter um neue Kunden werben. Das rentiere sich, verteidigte Zielke diese Strategie.
Mit diesen Kunden, die wir seit 2013 gewonnen haben und 2,5 Millionen Kunden, haben wir ein Drittel der Erträge im Privatkundengeschäft von 2018 gemacht. Und die Kunden, die wir da rausnehmen jetzt, die wir da bereinigt haben, diese Kunden haben keine Erträge gemacht. Insofern ist das, glaube ich, relativ klar.
Sind all diese Bemühungen nun als Schönmachen der Braut für eine mögliche Übernahme zu sehen? Das verneinte Zielke.
Das ist natürlich eine Standalone-Strategie. Richtig ist auch, wir können am Ende die Zukunft alle nicht sehen. Und wenn meine Grundannahme stimmt, dass es Veränderungen geben wird über die Zeit, dann ist es natürlich richtig, dass wir uns heute so aufstellen, dass wir uns aktiv in diesen Prozess einbringen.
Der Commerzbank-Chef im Beitrag von Brigitte Scholtes über den Umbau der Commerzbank. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Und Frau Wehrle, im Groben waren die Pläne der Commerzbank ja seit genau einer Woche bereits bekannt. Die Konkretisierung heute, haben die Anleger darauf noch einmal reagiert? Und wenn ja, wie?
Wenn wir jetzt nur auf den Aktienkurs schauen, könnte man den Schluss ziehen, die Welt ist in Ordnung. Commerzbankpapiere zu Handelsbeginn heute im Minus. Aktuell sehen wir ein Plus von 0,7%. Aber für die Commerzbank ist die Welt nicht in Ordnung. Ich habe kurz vor der Sendung mit Dieter Hein von Fairresearch über die zweitgrößte deutsche Bank gesprochen. Ja, Stellenabbau, Filialschließungen, der Verkauf von Tafelsilber, dass sich Kunden auf höhere Gebühren einstellen müssen. Wir haben das eben gehört. Das klingt ja nicht gerade nach einer neuen Strategie. Und von Dieter Hein wollte ich deshalb wissen, überzeugt Sie das? Und hier ist seine Antwort.
Also mich persönlich nicht, weil ich glaube, dass das Ziel, das Sie ausgegeben haben, nämlich eine Eigenkapitalrendite von 4% erreichbar ist, aber 4% nicht ausreichen, um langfristig überlebensfähig zu sein.
Schauen wir uns einzelne Maßnahmen genauer an. Eine Ertragsperle verkaufen zu wollen, mag ja eine Möglichkeit sein, Geld in die leere Firmenkasse zu kommen. Das Problem, das kann man nur einmal machen.
Ja, und besonders ist die Frage, ob man sie in der Marktphase momentan wirklich mit Gewinn verkaufen kann. Ich habe da Bedenken. Die Bank M ist eigentlich sehr erfolgreich, aber die Rahmenbedingungen des polnischen Staates für gerade Banken, die in ausländischem Besitz sind, haben sich deutlich verschlechtert. Und dadurch kann man in der Regel momentan so eine Bank gar nicht erfolgreich oder gewinnbringend verkaufen.
Also das ist keine gute Idee?
Man muss mal schauen, was für einen Preis sie erzielen, aber ich bin da sehr skeptisch, weil anderen ist es auch nicht gelungen.
Was mich überrascht hat, die große Zahl der inaktiven Kunden. Wie kommt's?
Dieses Problem haben, glaube ich, viele Banken. Wenn die Commerzbank 11, 12 Millionen Kunden hat und davon ist 1 Million inaktiv, sind so 10%. Aber man muss nur mal denken, jeder hat vielleicht doch irgendwo ein altes Sparbuch von der Oma und das hat man nicht aufgelöst und das dürfte bei der Commerzbank auch nicht anders sein und das ist eigentlich nicht verkehrt.
Die niedrigen Zinsen, der scharfe Wettbewerb, das sind ja äußere Rahmenbedingungen, mit denen andere Kreditinstitute ebenfalls zu kämpfen haben. Nur, die gehen besser damit um. Was macht die Commerzbank falsch?
Die Rahmenbedingungen sind gar nicht so schlecht, wie die beiden großen Banken uns erzählen wollen. Wenn man sich die Strategie ein bisschen anschaut, und das mache ich ja seit 30 Jahren, haben die einfach die falsche Strategie gefahren. Die Commerzbank hat, um Übernahmen vor 2008, vor der Finanzmarktkrise abzuwehren, Investitionen gemacht in Ukraine, Bankforum, Euroüb übernommen, Dresdner Bank übernommen, die heute keine Bank mehr machen würden. Und man hat sehr lange gebraucht, um diese Altlasten abzubauen. Also die Commerzbank ist kleiner und unprofitabler, als sie vor der Übernahme der Dresdner Bank alleine war. Letztendlich müsste man radikaler in die Kostenstrukturen gehen, um wirklich einen Turnaround, einen Umschwung zu erreichen. Aber das traut sich das Management nicht, weil sie für die Fehler selbst mitverantwortlich sind. Also man bräuchte erstmal ein unbelastetes neues Management.
Also kurz gesagt, das sind Managementfehler?
Ja, eindeutig. Und das ist ja auch was, was ich beiden Großbanken in Deutschland schon lange empfehle, endlich mal den belasteten Aufsichtsrat und Vorstand rauszuschmeißen. Aber da ist man natürlich taub.
Wie steht die Commerzbank heute da?
Die Commerzbank steht heute etwas besser wie die Deutsche Bank da, weil man sich deutlich früher vom internationalen Investmentbanking verabschiedet hat. Aber sie ist bei weitem nicht profitabel genug, um langfristig auf diesem Niveau überleben zu können. Und das neue Programm hat leider sehr, sehr niedrige Ziele. Also mit diesem Programm wird sie es aus meiner Sicht nicht schaffen.
Angenommen, Sie wären Chef der Commerzbank. Was würden Sie tun?
Also ich weiß nicht mal, ob ich mir das antun würde, weil die Folge letztlich wäre, dass man wahrscheinlich noch mal deutlich mehr Mitarbeiter abbauen müsste. Und ob ich das wollte, da habe ich, glaube ich, die falsche Persönlichkeit.
Das sagt Dieter Hein von Fairresearch.
Ja, soweit eine Einschätzung, ob die neue Strategie der Commerzbank die Bank zurück auf die Erfolgsspur führen kann. Dann kommen wir, Frau Wehrle, von diesem Einzelwert zum großen Ganzen. Nach 3 Verlusttagen in Folge hatte der deutsche Aktienindex gestern ja etwas Boden gut machen können. Und die Lage derzeit?
Ja, der Trend geht so weiter. Der DAX fast 1% im Plus. Er steigt auf 12.394 Punkte.
Ist das nicht ein wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die Vorgaben von der Wall Street nicht sonderlich gut sind und auch der Leitindex an der Börse in Tokio nach unten zeigt? Woher kommt diese gegenüber gestern durchaus stabile Entwicklung?
Naja, ich finde, stabil ist ein relativer Begriff. Vielleicht kann man es so formulieren, Anleger sind eher in Hab-Acht-Stellung. Mal kommen beispielsweise ermutigende Signale, wenn es um die Handelsstreitigkeiten geht. Dann wiederum sind die Sorgen groß. Der Euro hat zwischenzeitlich deutlich nachgegeben, ist in der Nacht bis auf 1,0905 gefallen. Ein neues Tief seit Mai 2017 und das kommt natürlich der exportorientierten Industrie zugute. Aktuell der Euro aber wieder etwas teurer bei 1,0933. Alles in allem, wir haben wirklich einen Mix aus guten und aus weniger guten Nachrichten.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite heute unverändert bei -0,58%. Der Goldpreis hat etwas nachgegeben, $1,494,67 der Preis für die Feinunze.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen nun noch auf weitere Einzelbewegungen. Der Chemiekonzern BASF hat heute zur Investorenkonferenz eingeladen. Gibt es da Neuigkeiten mit Reaktionen bei den Anlegern?
Ja, das kann man sagen. BASF will sich ein neues Kleid anziehen, will sparen, will sich mit neuen Strategien wetterfest machen. Dazu gehört auch, sich von Bereichen zu trennen. Die Bauchemiesparte soll noch in diesem Jahr verkauft werden, schneller als gedacht, so hieß es heute auf der Investorenkonferenz. Ja, und die Aktien sind daraufhin deutlich gestiegen. Die großen Gewinne im DAX sind BASF-Papiere mit einem Plus von 2,7%.
Und hat davon auch der Konkurrent, der Spezialchemiekonzern Covestro, profitiert?
Ja, Covestro ist ja aus der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG hervorgegangen und die Aktien heute 2,5% im Plus.
Der US-Chip-Konzern Micron hat einen Gewinneinbruch gemeldet und sich wenig zuversichtlich für die nächste Zeit gezeigt. Da haben wir mit Infineon einen Mitbewerber im DAX gelistet. Hinterlässt die Meldung von Micron da Spuren oder ist das allein ein Micron-Problem?
Nein, diese Meldung hinterlässt Spuren, denn das ist ja ein großes, ein internationales Geschäft. Und so wundert es nicht, wenn Infineon-Aktien mehr als 1% im Minus sind.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Frankreichs Finanzminister Le Maire hat Deutschland zu mehr Investitionen aufgefordert, um die Wirtschaft in Europa anzukurbeln. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Deutschland müsse investieren, je früher, desto besser, erklärte Le Maire im Interview mit einem Fernsehsender des Landes. Man dürfe nicht warten, bis sich die wirtschaftliche Situation verschlimmere, so Le Maire. Frankreich forderte Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder auf, das Wachstum in Europa mit mehr Investitionen zu fördern. Und deutsche Politiker, die appellieren hingegen gerne an Frankreich, das Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Der Bundestag hat in erster Lesung über das Angehörigenentlastungsgesetz beraten. Es sieht vor, dass Kinder sich erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro an den Pflegeheimkosten für ihre Eltern beteiligen müssen. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Kerstin Griese, erklärte.
Wahrscheinlich weiß auch jeder, wie belastend die Situation ist, wie fordernd und wie emotional und organisatorisch man gefordert ist, wenn man die Pflege für seine Eltern oder für ältere Menschen organisieren muss. Das kann die Politik den Menschen nicht abnehmen. Aber wir können dafür sorgen, dass dazu nicht auch noch große finanzielle Sorgen kommen.
Finanziell entlastet werden sollen auch die Eltern volljähriger Kinder mit Behinderung. Das Gesetz findet vergleichsweise viel Zustimmung, auch bei der Opposition. Kritisiert wird aber, dass Mehrkosten auf Städte und Gemeinden zukommen. Dazu regte der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus an, dass es dazu neue Gespräche geben solle.
Ich trete dafür ein, dass das für die Pflegebedürftigen und für ihre Angehörigen Notwendige dafür getan wird und dass sie auch merken, dass Politik sich ernsthafte Gedanken darüber macht. Und dann werden wir auf diesem Wege auch zu gemeinsamen Lösungen kommen müssen mit den Kommunen.
Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus. Geplant ist, dass das Angehörigenentlastungsgesetz im kommenden Jahr in Kraft tritt. Die Koalition hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um ihren Konflikt bei der Grundrente zu lösen. Nach dem ersten Treffen ist aber eine Einigung weiterhin nicht in Sicht. Der Konflikt dreht sich darum, ob es diese Grundrente für langjährige Beitragszahler ohne Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Das ist die Position der SPD oder mit. Das will die Union. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte, dass es bei diesem und dem Klimathema einen enormen Einigungsdruck gebe.
Wir haben jetzt zwei große Brocken mit dem Klimaschutzpaket und mit der Grundrente, wo ich auch wirklich sage, das sind Dinge, die muss diese Koalition lösen, weil wir auch unsere Halbzeitbilanz vornehmen werden. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass die SPD-Mitglieder gerade bei diesen beiden Themen sehr kritisch hingucken werden.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit Blick auf die Koalitionsbilanz, die seine Partei im Dezember ziehen will.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir machen weiter mit dem Firmenporträt. Und da läuft ja derzeit bei uns eine vierteilige Reihe zu den bedrohten Wäldern, die auch ein Thema auf der Agrarministerkonferenz in Mainz waren, die soeben zu Ende ging. Und hier haben wir unter anderem erfahren, nach dem Dürresommer des vergangenen Jahres ist der Borkenkäfer in den Wäldern auf dem Vormarsch. Die befallenen Bäume müssen schnell gefällt werden. Viel Arbeit für Forstbetriebe, aber alles andere als ein gutes Geschäft. Mirko Smiljanic hat den Betrieb von Thomas Ritschel in der Nähe von Köln besucht.
Heiß scheint die Sonne an diesem Montagnachmittag auf die Wälder oberhalb des Königsforstes bei Köln. Fichten, soweit das Auge reicht, grün, hoch, dicht an dicht. Die Wälder im Bergischen Land sind eine Augenweide, zumindest für Laien.
Im ersten Blick sieht es grün aus, wenn man genauer hinsieht, dann sieht man unten an den Wurzelanläufen. Ja, wir sagen immer so, Kaffeemehl ist aber das Bohrmehl vom Borkenkäfer. Vom Buchdrucker nennt er sich, der geht unter die Rinde und macht seine Fraßgänge drunter und der Baum stirbt dann ab.
Erklärt Thomas Ritschel, Geschäftsführer des gleichnamigen forstwirtschaftlichen Betriebes im nahegelegenen Kürten. Schon in 3 Tagen werde sich das Bild dramatisch wandeln, prognostiziert er. Die Nadeln fallen ab, braunen Inseln gleich stehen tote Bäume zwischen noch einigermaßen intakten Wäldern. Für die Waldbesitzer eine Katastrophe. Die Bäume
entwerten sich auch relativ schnell durch Verfärbung, durch Bläuepilze und. Also es ist jetzt möglichst schnell geboten, dass man Holz noch irgendwie nachher überhaupt vermarkten kann.
Die Bäume müssen rasch gefällt und verkauft werden. Außerdem lässt sich nur so verhindern, dass Borkenkäfer gesunde Bestände befallen. In einem ersten Abschnitt erntet Thomas Ritschel 1200 Festmeter Fichten, die er mit einem Harvester oder Holzvollernter auf einen Durchmesser von 25 cm und eine Länge von 11,80 Meter schneidet. Die Stämme werden in 12 Meter Überseecontainern verladen und nach China verschifft. Ohne Harvester, äußerlich vergleichbar mit einem riesigen Raupenbagger, geht kaum noch etwas in deutschen Wäldern. Vor allem würde es nicht schnell gehen.
So, hier vor mir habe ich einen Bildschirm. Da wird das Holz erfasst. Einmal habe ich eine Länge, jetzt ist er bei 0. So, und hier ist der Durchmesser, also komplett geöffnet, kann man sagen 70 cm.
10 Meter reicht der stählerne Ausleger nach vorne. An dessen Spitze sind Kameras und Sensoren zum Vermessen der Stämme installiert. Mächtige Greifer, Schermesser und Sägen sorgen für das Fällen und Bearbeiten der Bäume.
So, jetzt sind wir hier am ersten Baum. Jetzt kann man sehen, wie der Ausleger ausfährt. Das Aggregat geht drum. Jetzt schneide ich erstmal die eine Seite an. Wird er geschmälert, der Baum. So, ich muss immer gucken, in welche Richtung ich ihn haben will. Jetzt will ich ihn nach da schmeißen. So, jetzt ist er ab. Ich kann ihn rübernehmen. Dann fällt der Baum runter. Hängen im Moment durch die trockenen Äste oben etwas stärker fest. So, jetzt muss ich darauf achten, dass er muss gesund sein. Hier vorne sieht man so einen leichten Fleck drauf. Das ist Rotfäule, die darf nicht mit in dem Wertstamm bleiben.
Nach 2 Minuten ist die Fichte gefällt, entrindet, vermessen und auf Maß geschnitten. Pro Tag bis zu 250 Festmeter Holz erntet Thomas Ritschel mit dem Harvester. Das ist viel, bei weitem aber nicht genug, um die gewaltigen Massen vertrockneter Fichten rund um Bergisch Gladbach aus dem Wald zu holen.
Die letzten Jahre war es immer so, es hatte sich alles eingespielt. Wir hatten unsere Kunden, unsere Mengen, die gemacht werden konnten. So, wir haben 6 Mitarbeiter, das war alles versorgt, hatte sich alles schön aufgebaut. Aber jetzt in Zukunft würde es so aussehen, jetzt gerade könnten wir rund um die Uhr fahren und kriegen trotzdem die Kurve nicht. Aber das ist ja endlich. Irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, dass hier im Bergischen Raum, in unserem Einsatzgebiet, die Fichte weg ist. Und dann stellt sich halt uns die Frage, was machen wir dann? Ne? Wo schwenken wir hin? Wo können wir? Da hängen viele Familien mit dran, die auch wieder weiterhin ihren Lohn kriegen sollen und.
Ritschels Umsätze liegen bei etwa 1 Million Euro jährlich, wegen des Waldsterbens mit steigender Tendenz. Doch das kann sich binnen weniger Jahre ändern. Forstwirtschaftliche Betriebe sind häufig so klein, dass sie konjunkturelle Verwerfungen kaum abfedern können. Und was zurzeit mit dem Wald geschieht, ist weit mehr als eine Verwerfung. Es ist eine Zeitenwende, an deren Ende ein Wald mit neuer Baumstruktur steht. Die Fichte, Thomas Ritschels Brot- und Butterbaum, hat darin nur noch einen Nischenplatz. In dieser Situation auf Laubbäume umzuschwenken, klingt schlüssig, ist praktisch aber kaum umzusetzen. Erstens gibt es Forstbetriebe, die sich auf Laubbäume spezialisiert haben. Zweitens fehlen Ritschel die richtigen Maschinen.
Die Maschinen, die kommen aus Skandinavien. Und da haben sie Kiefer, Fichte, also in der Regel Nadelbäume. Dafür sind sie auch konzipiert worden. Es geht aber mit den Laubbäumen, meist in Verbindung mit der Motorsäge. Da sind dickere Äste dran. Die Bäume sind an sich ja stärker und auch schwerer. So ist es meistens so Kombinationsverfahren sind das dann, die wir anwenden.
Baum für Baum erntet Thomas Ritschel an diesem Montag. Morgen werden die Stämme abtransportiert. Trotz des hohen Einschlags gewinnen lässt sich der Kampf gegen den Borkenkäfer so nicht. Die schiere Menge befallener Bäume ist einfach zu groß. Letztlich helfe nur eines, so Ritschel, Regen, viel Regen.
Ich hoffe ja immer noch darauf, wir haben ja letztes Jahr auch schon darauf gehofft, dass wir einen sehr nassen Winter bekommen. Das bremst uns zwar bei der Arbeit ein nachher, wenn es zu nass ist, können wir irgendwann nicht mehr fahren wegen Spuren und Bodenverwundung. Aber das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um das überhaupt natürlich irgendwie in den Griff zu kriegen.
Und nach dem Firmenporträt kommen wir nun zur Wirtschaftspresseschau. Viele Kommentatoren fragen sich, was der Rücktritt des deutschen EZB-Direktoriumsmitglieds Sabine Lautenschläger über die Situation der Notenbank aussagt.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wertet Lautenschlägers Entscheidung als Beleg für eine tiefe Spaltung im EZB-Rat. Die Frage, ob Zinssenkungen noch viel bringen, wenn der Einlagenzins ohnehin negativ ist, bleibt umstritten. Noch mehr aber stören sich die Kritiker des scheidenden EZB-Chefs Draghi in den eigenen Reihen an der Wiederaufnahme der Anleihekäufe, einem Instrument, das höchstens für Notzeiten gedacht ist. Für Lautenschläger sei damit das Fass wohl endgültig zum Überlaufen gebracht worden, vermutet die Börsenzeitung. Es ist aber sicher nicht nur die Entscheidung selbst, sondern auch die Art der Entscheidungsfindung. Draghi und Co. haben ihr Paket gegen beispiellosen Widerstand im EZB-Rat durchgepaukt und dabei selbst langjährige Unterstützer gegen sich aufgebracht. Draghi mag geglaubt haben, Fakten schaffen zu müssen, bevor er das Zepter an Christine Lagarde übergibt. Tatsächlich aber hinterlässt er der Französin nun einen tief zerstrittenen EZB-Rat. Gerade deshalb vergebe Lautenschläger eine Chance, meint das Badische Tagblatt aus Baden-Baden. In dieser Situation den Bettel hinzuschmeißen, ist der falsche Schritt. Mit dem Verstummen von Lautenschlägers kritischer Stimme dürfte es nun immer schwieriger werden, mäßigenden Einfluss auf die Beschlüsse der EZB auszuüben. Nach Ansicht der Magdeburger Volksstimme zeigt der Rücktritt auch, wie gering der Einfluss Deutschlands, der größten Volkswirtschaft im Euroraum, auf die Zentralbank ist. Auch die Kritik von Bundesbankchef Weidmann an der weiteren Lockerung der Geldpolitik ist ungehört verhallt. Die Tageszeitung Taz aus Berlin weist jedoch darauf hin, dass eine Mehrheit im EZB-Rat Draghis Kurs immer noch stütze. Die Macht der Zentralbank ist begrenzt. Ihre Zinspolitik kann nur wirken, wenn die starken Euro-Staaten mitziehen. Vor allem an Deutschland hat Draghi immer wieder appelliert, die hiesigen Löhne müssten stärker steigen, die Bundesregierung müsse mehr investieren. Doch Finanzminister Scholz besteht weiter auf einer schwarzen Null. Lautenschläger hätte also nicht Draghi attackieren sollen, sondern Scholz. Ihr Rücktritt zeigt, dass sie ihre Aufgabe nie verstanden hat. Insofern ist es nicht schade, dass sie nun geht. Sie war sowieso eine Fehlbesetzung.
Und mit dieser Position der Taz endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Blick auf den Streik der privaten Busunternehmen in Hessen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.